NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzel. Guten Abend und willkommen. Und das sind die wichtigsten Themen in dieser Sendung. In Nordrhein-Westfalen wird es nun doch eine rot-grüne Minderheitsregierung geben. Hannelore Kraft will neue Ministerpräsidentin werden. Wir berichten und kommentieren. Außerdem im Programm der EU-Gipfel in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs wollen eine Bankenabgabe einführen. Tony Hayward, der Chef des Ölkonzerns BP, muss sich vor dem US-Kongress harten Fragen stellen. Und die FIFA-WM mit den Spielen der Gruppe B und dem Ausblick auf das Match Frankreich gegen Mexiko. Zunächst aber ein Blick auf die politische Zukunft von Nordrhein-Westfalen. Die sieht seit heute etwas konkreter aus, denn die SPD hat sich nun doch entschieden, zusammen mit den Grünen eine Minderheitsregierung zu bilden. 5 Wochen sind seit der Landtagswahl vergangen, Wochen, in denen die SPD-Vorsitzende Hannelore Kraft vergeblich versucht hatte, eine große Koalition mit der CDU auf die Beine zu stellen. Auch Gespräche mit den Grünen und der FDP blieben erfolglos und auch die Sondierungen von Rot-Grün mit der Linkspartei. Aus Düsseldorf, Klaus Schäffer.
Ausnahmsweise schien es mal ein beschaulicher Tag in Düsseldorf zu werden. Relativ wenig beachtet wurden heute Morgen zunächst auch Äußerungen des FDP-Landeschefs Andreas Pinkwart. Der sagte in 2 Zeitungen der WAZ-Gruppe, der Koalitionsvertrag seiner Partei mit der CDU sei abgearbeitet. Und es werde auch keinen neuen geben, da Schwarz-Gelb ja nicht genug Stimmen für die Fortsetzung des Bündnisses erhalten habe. Die FDP, so Pinkwart weiter, wolle jetzt im Landtag auf eigene Rechnung für, so wörtlich, Mehrheitsentscheidungen im Interesse des Landes werben. Für Hannelore Kraft gaben diese Äußerungen den Ausschlag, jetzt doch so schnell wie möglich eine Minderheitsregierung anzustreben. Kraft erklärte heute Nachmittag, Pinkwart habe die schwarz-gelbe Koalition faktisch beendet.
Der geschäftsführende Ministerpräsident ist damit ein Ministerpräsident auf Abruf. Im Zweifelsfall stehen 114 Stimmen gegen ihn im Landtag. Damit ist eine handlungsfähige Regierung hier in Düsseldorf nicht mehr gegeben.
Kraft sagte, auch sie sei überrascht gewesen von dieser Entwicklung, habe aber dann direkt den Kontakt zur Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Silvia Löhrmann, aufgenommen. Dem Vorschlag, jetzt in Richtung Minderheitsregierung zu marschieren, hatten dann am frühen Nachmittag die zuständigen Gremien der Sozialdemokraten und der Grünen zugestimmt. Alles ohne dass Außenstehende von der neuen hektischen Betriebsamkeit erfuhren, wie Hannelore Kraft nicht ohne Stolz hinzufügte. Sie erläuterte, worauf es ihr jetzt ankomme.
NRW braucht eine stabile Regierung, eine stabilere, als Herr Rüttgers sie damit zurzeit noch bieten kann. Aber wir brauchen auch inhaltliche Weichenstellungen, die sind dringend erforderlich. Wir müssen dafür sorgen, dass der Politikwechsel in Nordrhein-Westfalen vollzogen werden kann.
Mitte Juli in der nächsten Landtagssitzung wolle sie sich zur Wahl der Ministerpräsidentin stellen, so Kraft. Spätestens in einem 4. Wahlgang könnte sie allein mit Stimmen von SPD und Grünen gewählt werden. Zur absoluten Landtagsmehrheit fehlt beiden Parteien eine Stimme. Bis gestern hatte die SPD noch die schnelle Bildung einer Minderheitsregierung abgelehnt. Stattdessen wollten die Sozialdemokraten den angestrebten Politikwechsel aus der Opposition gegen die geschäftsführende Regierung Rüttgers betreiben. An dieser Strategie gab es viel Kritik der Grünen. Insofern zeigte sich deren Fraktionschefin Silvia Löhrmann erleichtert über den Sinneswandel der SPD.
Wir als Grüne Verhandlungskommission begrüßen einstimmig diese Entwicklung und sind natürlich gerne bereit, jetzt sofort Koalitionsgespräche aufzunehmen für Nordrhein-Westfalen, um die sozialökologische Erneuerung Nordrhein-Westfalens einzuleiten.
Sollten die Koalitionsverhandlungen erfolgreich verlaufen, woran nicht zu zweifeln ist, müssen Landesparteitage von SPD und Grünen die Ergebnisse bestätigen. Dann steht einer gemeinsamen Regierung nichts mehr im Wege.
Soweit der Bericht von Klaus Schäffer. Mit der Minderheitsregierung unter SPD-Führung verliert die schwarz-gelbe Bundesregierung ihre Mehrheit im Bundesrat. Und das heißt, regieren wird für die Kanzlerin noch komplizierter, wenn es etwa um zustimmungspflichtige Gesetze geht, die vom Bundesrat blockiert werden könnten. Zu den Reaktionen aus der Bundespolitik auf die Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen nun Sabine Henkel.
Darauf war niemand vorbereitet in der Hauptstadt, wie auch. Erst gestern hatte Hannelore Kraft im Willy-Brandt-Haus in Berlin erklärt, dass sie vorerst nicht plant, eine Minderheitsregierung zu gründen. Die Restlaufzeit dieser Aussage war dann schneller abgelaufen als vermutet. Die erste Reaktion kam aus der CSU. Generalsekretär Alexander Dobrindt schickte ein Fax. 3 Zeilen lang äußerte er seinen Missmut und setzte in wörtliche Rede: Kraft tanzt nach Gabriels Pfeife und greift nach dem linken Steigbügel. Etwas später sprach dann der CDU-Generalsekretär ähnliche Worte.
In einer Zeit, in der ganz Europa in einer schwierigen wirtschaftlichen und politischen Situation ist, setzt sie auf eine rot-grüne Minderheitsregierung, die auf die Zustimmung, die auf eine Zusammenarbeit mit einer Linkspartei angewiesen sein wird, von der Rot-Grün noch vor kurzem selbst behauptet hat, sie seien im Demokratietest gescheitert.
Die FDP schreibt Hannelore Kraft die Ypsilanti-Taktik zu, hält das für politisch unwürdig und gefährlich, dass Kraft mit den Linken zusammenarbeiten will. Ein anderer hat damit keine Probleme. Kurt Beck, als damaliger SPD-Chef, über die Ypsilanti-Plänkelei mit den Linken gestolpert. Beck hatte heute in Berlin zu tun, war etwas überrumpelt von der Kraft-Ankündigung und äußerte sich deshalb zurückhaltend positiv.
Ich glaube, dass es gut ist, wenn es in Nordrhein-Westfalen eine Entscheidung gibt, weil wir Handlungsfähigkeit damit im Länderkreis wieder erreichen. Wenn sich daraus diese Position stärken lässt, dann begrüße ich das sehr.
Länderkreis meint den Bundesrat. Dort wird Schwarz-Gelb die Mehrheit verlieren, wenn es denn zu Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen kommt. SPD und auch Grüne hoffen, im Bundesrat einige Gesetzesvorhaben der schwarz-gelben Koalition stoppen zu können. Aus dem geplanten Sparpaket aber werden wohl nur wenige Vorhaben zustimmungspflichtig sein. Für viele reicht das Ja des Bundestages. Trotzdem freuen sich die Grünen in Berlin über die Kraftentscheidung. Parteichef Cem Özdemir nannte es gut, dass die SPD in NRW sich bewegt und Verantwortung übernimmt. Und die Linke? Sie soll die Minderheitsregierung unterstützen. Parteichef Klaus Ernst erklärte, dass seine Partei keine Blankoschecks ausstellen wird.
Geteilte Reaktionen also in Berlin, und der amtierende Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Jürgen Rüttgers von der CDU, wirft der SPD nun Lüge und Wählertäuschung vor. Rüttgers erklärte heute Nachmittag, es gebe keine Rechtfertigung für den Schritt der SPD-Vorsitzenden Kraft, sich an die Spitze einer rot-grünen Minderheitsregierung zu setzen. Ein enttäuschter Wahlverlierer und eine künftige Landesregierung, die dann auf die Gunst der Linkspartei angewiesen sein wird. Stefan Lauscher kommentiert.
Hannelore Kraft hat alles richtig gemacht bis zum vergangenen Wochenende. Sie hat mit allen Parteien gesprochen, sie hat sich nicht auf ungewisse Abenteuer mit der Linken eingelassen und sie hat sich nicht für die Aussicht auf Posten oder Dienstwagen von CDU und FDP die Inhalte abkaufen lassen, sondern sie hat weiter die Fahne hochgehalten, auf der steht, es muss einen grundlegenden Politikwechsel geben. Das ist der Wählerauftrag vom 9. Mai. Sie hat alles richtig gemacht. Und dann dieser Fehler vom vergangenen Wochenende. Nicht die Minderheitsregierung zu wagen, Jürgen Rüttgers und die schwarz-gelben Minister im Amt zu lassen und die Einflussmöglichkeiten über den Bundesrat leichtfertig auszuschlagen. Diesen Fehler hat sie heute korrigiert. Besser jetzt als erst in ein paar Monaten. Wer eine andere Politik für Nordrhein-Westfalen will, der muss auch regieren wollen. Kneifen geht nicht. Dass sie als Grund für ihren Kurswechsel ein eigentlich harmloses Interview von FDP-Chef Pinkwart heranzieht, geschenkt. Das war der etwas mühsam konstruierte Anlass, mehr nicht. Der eigentliche Grund war das Drängen der Partei. Der Parteibasis, die zu Recht nicht einsehen kann, warum eine linke Mehrheit im Landtag Opposition bleiben soll. Der Parteispitze in Berlin, die das Instrument des Bundesrats nutzen will. Und es war wohl auch die Einsicht, dass endloses Gehampel niemandem hilft, auch der SPD nicht, sondern nur Politikverdrossenheit schürt. Jetzt also Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen. Eine Minderheitsregierung wird kein Spaziergang, das wird allen klar sein. Aber es ist der sauberere und der ehrlichere Weg. Die Wähler am 9. Mai haben den Politikwechsel gewählt. Jetzt müssen SPD und Grüne und ein kleines bisschen auch die Linken zeigen, dass er auch möglich ist.
Stefan Lauscher kommentierte die Absicht der SPD in Nordrhein-Westfalen, eine rot-grüne Minderheitsregierung zu bilden, für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In Brüssel steht auch dieser Tag wieder ganz unter dem Eindruck der Wirtschafts- und Eurokrise. Die Staats- und Regierungschefs haben auf ihrem Gipfeltreffen Maßnahmen beschlossen, die künftigen Finanzkrisen einen Riegel vorschieben sollen, und dabei besonders im Blick die Banken. Aus Brüssel, Christoph Brössel.
Nach zähen Verhandlungen haben sich die Staats- und Regierungschefs doch noch auf eine Bankenabgabe geeinigt. Ein System aus Steuern und Abgaben, sagte Bundeskanzlerin Merkel nach dem Treffen, um eine faire Verteilung der Belastungen zu gewährleisten.
Und wir haben dann gesagt, wir möchten ein solches System auch als globales System, um einfach die gleiche Wettbewerbsfähigkeit weltweit festzulegen. Also das soll auch für die G20 dienen. Und wir haben nach langer und auch nicht ganz einfacher Diskussion auch gesagt, neben diesem System von Abgaben und Steuern auf Finanzinstitutionen wollen wir auch die Einführung einer globalen Finanzmarkttransaktionssteuer.
Doch hier hat es Widerstand gegeben, insbesondere von Großbritanniens Premier Cameron. Deswegen ist auch noch nicht sicher, ob die Europäische Union diese Finanzmarkttransaktionssteuer beim Treffen der 20 stärksten Industrie- und Schwellenländer in der kommenden Woche vorschlagen wird. Nur durchwinken mussten die Staats- und Regierungschefs die Einführung des Euro in Estland und den Beginn der Beitrittsverhandlungen mit Island. Ohne Streit einigten sich die Mitgliedstaaten auch auf das Wachstumsprogramm 2020. Erstes Ziel: 75% der 20- bis 65-Jährigen sollen einen Job haben.
Zweitens die Festlegung, dass jedes Land anstrebt, 3% des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung auszugeben. Unsere Klimaziele 2020, 20% Reduktion, 20% Verbesserung der Energieintensität und 20% erneuerbare Energien. Eine Verminderung der Schulabbrecherquote.
All das soll das Wachstum in der Europäischen Union beschleunigen. Überraschend einigten sich die Staats- und Regierungschefs auch darauf, sogenannte Stresstests für Banken zu veröffentlichen. 25 europäische Großbanken waren sogenannten Stresstests unterzogen worden. Dabei wird berechnet, ob eine Bank beispielsweise die Pleite einer Großbank wie Lehman Brothers überleben kann. Der Untergang von Lehman Brothers im September 2008 hat die schlimmste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Die Staats- und Regierungschefs wollen mit der Veröffentlichung der Ergebnisse die Spekulation an den Finanzmärkten eindämmen.
Und in Brüssel war man heute auch sehr zufrieden, als man die Nachricht aus Israel hörte, nämlich die Entscheidung, die Blockade des palästinensischen Gazastreifens zu lockern. Das hat das Sicherheitskabinett nun beschlossen, aber was das im Einzelnen bedeutet, ist noch nicht klar. Die Blockade besteht seit 3 Jahren und soll verhindern, dass Waffen an die radikale Hamas geliefert werden, die im Gazastreifen die Macht hat. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und 6 seiner engsten Minister sprachen sich nach intensiven Beratungen für eine Lockerung der Landblockade des Gazastreifens aus. Regierungssprecher Mark Regge fasste am Mittag in Jerusalem die 3 wesentlichen Entscheidungen des Sicherheitskabinetts mit den Worten zusammen. Erstens werde das System liberalisiert, unter dem zivile Güter den Gazastreifen erreichten. Zweitens würde der Transport von Materialien für zivile Projekte im Gazastreifen ausgeweitet, die unter internationaler Aufsicht stünden. Und drittens würde Israel ungeachtet dessen die Sicherheitsmaßnahmen beibehalten, die dafür sorgten, dass Waffen und Kriegsmaterial nicht die Hamas erreichten. Die Ankündigung des israelischen Sicherheitskabinetts machte keine Angaben darüber, wie die Einfuhr der Waren in den Gazastreifen künftig gestaltet werden soll. Auch die präzise Benennung derjenigen Erzeugnisse, deren Import Israel nunmehr zulassen wird, blieb zunächst aus. In den kommenden Tagen würden, so hieß es in der schriftlichen Erklärung der Regierung weiter, die Kabinettsmitglieder über die Umsetzung der neuen Maßnahmen entscheiden. Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas kritisierte die israelische Regierungsentscheidung als unzureichend. Auch die im Gazastreifen seit 3 Jahren herrschende Hamas nannte die geplante Lockerung der Blockade ungenügend.
5 Piraten aus Somalia hat ein Gericht in Rotterdam heute zu jeweils 5 Jahren Haft verurteilt. Die Somalier hatten am 2. Januar 2009 versucht, einen türkischen Frachter mit Waffengewalt zu kapern, um dann Lösegeld zu fordern. Der Fall wurde in den Niederlanden verhandelt, weil das Schiff unter Flagge der niederländischen Antillen zur See fuhr. Näheres von Jürgen Kleikamp.
Damit fiel die Strafe beim ersten europäischen Piratenprozess 2 Jahre milder aus als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Die 5 somalischen Seeräuber wurden aber für schuldig befunden, vor 1,5 Jahren versucht zu haben, das türkische Frachtschiff Samanyolu überfallen zu haben. Der Überfall war letztendlich gescheitert, weil das Boot der Piraten mit Leuchtmunition beschossen und versenkt worden war. Damit waren auch handfeste Beweise wie ein Raketenwerfer und Schnellfeuergewehre im Meer versunken. Die Staatsanwaltschaft hatte die Behauptung der Seeräuber, sie seien nur einfache Fischer, als absolut unglaubwürdig eingestuft. Dem schloss sich das Gericht an. Die 5 Somalier zwischen 25 und 45 Jahren können nun keineswegs schnell abgeschoben werden, denn die niederländischen Gesetze verbieten Ausweisungen in Krisengebiete. Als solches gilt Somalia. Damit dürfte auch 10 weiteren somalischen Piraten klar sein, was nun auf sie zukommt. Diese sitzen in einem Hamburger Gefängnis und warten dort auf ihren Seeräuberprozess. Sie hatten Ostern das deutsche Containerschiff Taipan überfallen und die Besatzung als Geiseln genommen.
Die Explosion der Ölplattform Deepwater Horizon am 20. April, sie hat weitreichende Folgen, deren gesamtes Ausmaß noch lange nicht absehbar ist. Das sind die katastrophalen ökologischen Folgen im Golf von Mexiko und für die Menschen, die ihre Existenz verlieren. Und das sind die politischen Auswirkungen, vor allem für US-Präsident Obama. Er hat den für die Ölkatastrophe verantwortlichen Konzern BP wiederholt attackiert und wirkt dennoch machtlos gegenüber BP. BP-Chef Tony Hayward muss sich zur Stunde einer Anhörung im US-Kongress stellen. Aus Washington Ralf Siener.
Er entschuldige sich in aller Form für das Unglück. Er sei am Boden zerstört, nachdem er mit zahlreichen Fischern gesprochen habe. Und BP werde für alle Folgekosten aufkommen, sagte der Chef des Mineralölkonzerns Tony Hayward vor dem US-Kongress. US-Präsident Obama hat bereits vor 2 Wochen seinen Rücktritt gefordert. Ein Abgeordneter des US-Kongresses schloss sich jetzt dieser Forderung an, nachdem der Vorsitzende des Energieausschusses bekannt gab, man habe 30.000 Dokumente gesichtet und alle E-Mails des BP-Chefs und die gesamte Korrespondenz zeige eines. Der BP-Boss habe sich nicht im Mindesten um die Sicherheitspannen auf der Deepwater Horizon gekümmert. Dabei hätten führende BP-Ingenieure vor dem Unglück wörtlich von einer Albtraumplattform gesprochen und detailliert auf mehrere gravierende Sicherheitsprobleme aufmerksam gemacht. Die Kongressabgeordneten sind wütend auf den BP-Boss, weil Tony Hayward wochenlang die Folgen des Unglücks kleingeredet, die Existenz von Ölfeldern unter der Wasseroberfläche bestritten hatte und die Übelkeitsanfälle von Fischern nicht mit den Öldämpfen, sondern mit einer Lebensmittelvergiftung erklärte. Als Hayward vor 2 Wochen sagte, er wolle einfach sein altes Leben wiederhaben, war nicht nur der US-Präsident, sondern vor allem die Bevölkerung an der ölverseuchten Golfregion fassungslos. Bei der gestrigen Pressekonferenz im Weißen Haus sorgte der BP-Aufsichtsratsvorsitzende dafür, dass Hayward dem Mikrofon nicht zu nahe kam.
Alle 2 Jahre wird der nationale Bildungsbericht erstellt im Auftrag der Kultusministerkonferenz und des Bundesbildungsministeriums. Heute war es dann wieder soweit, die Einzelheiten wurden präsentiert. Zusammenfassend kann man sagen, Frauen, Arme und Migranten haben in Deutschland weiterhin sehr schlechte Bildungschancen. Und dennoch, es gibt auch Positives zu vermelden, wie meine Kollegin Lioba Werrelmann aus Berlin zu berichten weiß.
Es gibt auch gute Nachrichten im Bildungsbericht. Die Anzahl der Krippenplätze steigt, immer weniger Schüler besuchen die Hauptschule, immer mehr das Gymnasium und auch die Zahl der Studienanfänger und Hochschulabsolventen nimmt zu. Und es gibt das, was der Autor der Studie, der Bildungsforscher Horst Weishaupt, die Herausforderungen nennt.
Insbesondere muss man darauf hinweisen, dass der Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen nach wie vor eng verknüpft ist mit der sozialen Herkunft.
Jedes dritte Kind hat Eltern, die arm sind, arbeitslos oder selber allenfalls einen Hauptschulabschluss haben. Vor allem Kinder aus Migrantenfamilien haben es schwer. Sie besuchen besonders häufig Hauptschulen und Förderschulen und sie haben noch mehr Schwierigkeiten als andere, eine Lehrstelle zu bekommen. Das hat Folgen. Mehr als 30% der Migranten zwischen 20 und 30 haben keine Berufsausbildung. Bei denen mit türkischen Wurzeln sind es über 40%. In der Gesamtbevölkerung liegt der Anteil der 20- bis 30-Jährigen ohne Ausbildung bei 17%. Bildungsforscher Weishaupt warnt vor einem zunehmenden Facharbeitermangel ab 2020. Aber das ist nur eine Seite der Medaille.
Wir werden auf der anderen Seite aber die Situation bekommen, dass wir in den nächsten 15 Jahren etwa 1,3 Millionen unqualifizierte Personen mehr haben, als der Arbeitsmarkt aufnehmen kann.
Weishaupt sieht das Bildungssystem vor einem tiefgreifenden Wandel. Angesichts der demografischen Entwicklung müssten die Ungelernten genauso weitergebildet werden wie die Hochqualifizierten. Dass das Bildungsniveau in der Bevölkerung insgesamt trotz allem steigt, liegt vor allem an den jungen Frauen. Sie haben doppelt so häufig einen Hochschulabschluss wie die Generation ihrer Mütter.
Menschen, die schon lange keine Arbeit mehr finden, sie brauchen besondere Betreuung und das geschieht seit einigen Jahren in den sogenannten Jobcentern. Aber das Bundesverfassungsgericht hatte die aktuelle Struktur dieser Jobcenter als nicht vereinbar mit dem Grundgesetz kritisiert. Also heißt das, die Hilfen für Langzeitarbeitslose müssen bis zum 1. Januar 2011 auf eine neue Grundlage gestellt werden. Und das ist heute im Bundestag geschehen. Aus Berlin, Christian Beckmann.
Es war eigentlich die Stunde der Gemeinsamkeit. Doch die Grünen hatten nur der Grundgesetzänderung zur Jobcenter-Reform zugestimmt, lehnten aber das Begleitgesetz dazu ab. Ihre arbeitsmarktpolitische Sprecherin Brigitte Podmer setzte deshalb ihrer Begründung voran ein herzhaftes
Herr Kolpen, cool down, baby.
Und was CDU, CSU, FDP und SPD grundsätzlich als gelungenen Kompromiss darstellten, fertigte Podmer dann ab.
Das ist von dem Wunsch geprägt, die politischen Geländegewinne der jeweils anderen Seite so gering wie möglich zu halten. Und dieses Verhalten hat dazu geführt, dass sehr viele Chancen für die Betroffenen vertan worden sind.
Dennoch, die Arbeitsministerin ist zufrieden mit dem Resultat. Ursula von der Leyen kann jetzt auf die gemeinsame Kooperation von Arbeitsagentur und Sozialamt bauen und hat ein Instrument in der Hand, den Erfolg der jeweiligen Jobcenter zu messen. Statt Langzeitarbeitslosigkeit zu finanzieren, konzentriere man sich jetzt darauf, die Menschen schneller und effizienter in Arbeit zu bringen.
Ich freue mich umso mehr, dass nach 2,5 Jahren fruchtloser Streitereien und dann aber einigen Monaten sehr konstruktiver Arbeit wir jetzt eine sehr moderne Lösung, eine gute Lösung und vor allen Dingen eine Lösung im Sinne der Menschen, vor allen Dingen im Sinne der Arbeitslosen gefunden haben.
SPD und Grüne warfen aber der Bundesregierung vor, die Mittel für Qualifizierung und Integration um 30% gekürzt zu haben und damit die Reform finanziell auszuhöhlen. Die Jobcenter ständen künftig mit leeren Händen da, sagte Annette Kramm, Sprecherin für Arbeit und Soziales der SPD-Fraktion. Ihre Fraktion habe auch darauf gedrungen, 3.200 Stellen bei der Arbeitsvermittlung zu entfristen. Dennoch gab sie zu bedenken:
Wir werden vor der Situation stehen, dass gerade bei den von Ihnen so unter besonderer Beobachtung stehenden Gruppen, nämlich den der Alleinerziehenden, nur den der Älteren und den der Jugendlichen, nichts mehr stattfindet, weil die Programme zusammengestrichen und gekürzt werden.
Die Linken stimmten heute mit Nein, ihre Sprecherin Katja Kipping zum Warum.
Wir als Linke meinen, in der Auseinandersetzung mit Erwerbslosigkeit tut es Not, erstens einen Mindestlohn einzuführen, zweitens die Sanktionen und die Bedarfsgemeinschaft abzuschaffen und wir brauchen eine Umverteilung der vorhandenen Erwerbsarbeit durch konsequente Arbeitszeitverkürzung.
Die Grundgesetzänderung war erforderlich gewesen, weil das Verfassungsgericht die Mischverwaltung von Kommunen und Arbeitsagenturen in den Jobcentern nicht zulassen konnte. Nun können künftig auch 130 sogenannte Optionskommunen ihre Jobcenter in Eigenverantwortung betreiben.
Viele wissen heute nicht mehr, was der 17. Juni in der Geschichte Deutschlands bedeutet. Es war der Tag der deutschen Einheit vom Jahr 1954 bis 1990. Und an diesem Tag wurde des Aufstands in der DDR gedacht, der blutig niedergeschlagen wurde am 17. Juni 1953. Mit Kranzniederlegungen am Mahnmal auf dem Friedhof in Berlin-Wedding, mit Gedenkstunden von Bundestag, Bundesrat und des Berliner Senats wurde heute an den Volksaufstand in der DDR erinnert. Aus Berlin, Gerd Diepenbrock.
Als herausragendes Datum der deutschen Freiheits- und Einheitsgeschichte würdigte Bundestagspräsident Norbert Lammert den 17. Juni 1953. Damals hatten tausende Arbeiter gegen die Erhöhung der Arbeitsnormen und für freie Wahlen demonstriert. Ihr Protest wurde von sowjetischen Panzern blutig niedergeschlagen.
Der gescheiterte Volksaufstand von 1953 mit der deprimierenden Gewalterfahrung und die geglückte Revolution von 1989-90 sind die zwei Seiten derselben Medaille.
Lammert sprach zugleich die Solidarität und Unterstützung des Bundestages für die Menschen aus, die auch heute noch für ihr Recht auf Selbstbestimmung kämpfen. Als Beispiele nannte der Bundestagspräsident Iran, Thailand und Ägypten. Die Politikwissenschaftlerin und ehemalige Präsidentin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder, Gesine Schwan, zog in ihrer Rede vor dem Bundestag Parallelen zwischen dem 17. Juni 1953 und der Gegenwart.
Zurück in eine Diktatur will heute kaum einer. Aber viele plagen heftige Zweifel an der Fähigkeit der politischen Demokratie, die drängenden Probleme zu lösen, etwa Regeln für die globale Wirtschaft zu etablieren, die die grundlegenden Bedürfnisse der Bürger nach Freiheit und Sicherheit zu schützen vermögen.
Die Distanz zur Demokratie wachse mit dem Gefühl von Benachteiligung und Ungerechtigkeit, zum Beispiel wenn trotz drastischer und beschämender Kinderarmut bei Familien- und Hartz-IV-Empfängern gespart werde.
Steht uns im Vereinigten Deutschland ein neuer 17. Juni bevor? Sicher nicht. Doch dass es unter der Oberfläche gärt, kann man nicht abstreiten.
Die frühere SPD-Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten forderte einen neuen Grundkonsens in der Gesellschaft. Die Forderungen der Aufständischen des 17. Juni 1953 nach Freiheit und Recht seien ganz und gar aktuell, sagte Gesine Schwan.
16 Menschen wurden gestern Abend in der Nähe von Peine verletzt, als ein Regionalexpress mit einem entgleisten Güterzug zusammengestoßen ist. Aus Braunschweig, Sabine Grabherr.
Den ganzen Vormittag über waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt, Spuren zu sichern. Deshalb liegen die Zugteile noch immer verstreut in der Gegend rum. Die genaue Unfallursache ist unklar. Bahnarbeiter hatten gestern Abend offenbar den defekten Güterzug bemerkt. Sie hatten den Lokführer aufgefordert, anzuhalten. Noch während der Zug bremste, trennte sich der vordere vom hinteren Zugteil. Die Unfallermittler konzentrieren sich bei ihren Untersuchungen unter anderem auf eine Weiche rund 100 Meter von der Unfallstelle entfernt. Die Details müssen jetzt in Ruhe ausgewertet werden, sagt Ralf Scherer von der Polizei.
Es scheint so gewesen zu sein, dass von dem Güterzug, der in Richtung Hannover gefahren ist, ein oder auch mehrere Waggons aus den Schienen gesprungen sind. Einer dieser Waggons hat sich dann so auf das Gegengleis gelegt, dass der entgegenkommende Regionalexpress, der in Richtung Braunschweig gefahren ist, nicht mehr bremsen konnte und dann in dieses Hindernis hineingerast ist. Wie der zeitliche Ablauf jetzt genau gewesen ist, müssen jetzt die Auswertungen der Spuren, der Fahrtschreiber und auch der Zeugenvernehmungen ergeben.
Bei dem Unfall wurden 15 Menschen leicht verletzt. Der schwer verletzte Lokführer liegt in einem Krankenhaus in Hannover. Die Einsatzkräfte versuchen unterdessen bis zum Abend einen 500 Tonnen schweren Bergungskran aufzubauen. Die Arbeiten gestalten sich als sehr kompliziert und werden wohl bis tief in die Nacht andauern, schätzt Scherer.
Es ist also nicht möglich, mit einem Bergungskran an diese Unglücksstelle direkt heranzufahren, weil unmittelbar anschließend eine Brücke ist. Das heißt also, die Bergungsteams, die Kräne müssen in den Garten. Es muss eine Pergola weggerissen werden, es muss ein Spielhaus eines Kindes muss weggemacht werden, es muss ein bereits geschaufeltes Loch für einen Swimmingpool wieder zugeschaufelt werden. Von daher wird das also eine recht schwierige Aktion werden.
In den nächsten Tagen müssen dann noch die Gleise und Oberleitungen repariert werden. Deshalb bleibt die Bahnstrecke zwischen Peine und Hämelerwald voraussichtlich bis Dienstag gesperrt. Bis dahin leitet die Bahnfernzüge in Richtung Leipzig über Wolfsburg um. Im Regionalverkehr werden Busse eingesetzt.
Und zum Schluss kommen wir zur FIFA-WM 2010. In Südafrika ging es heute um die beiden Spiele der Gruppe B. Beginnen wir mit Griechenland und Nigeria. Einzelheiten dazu von Jens Wolters.
Wenn sie müssen, können sie es ja anscheinend doch, die Griechen. Mit dem Rücken zur Wand nach der Auftaktniederlage gelang der Mannschaft von Trainer Otto Rehhagel im zweiten Gruppenspiel ein 2:1-Sieg gegen Nigeria.
Wichtig, dass wir dieses Spiel haben für uns entscheiden können. Heute haben die Jungs sich unwahrscheinlich ins Zeug gelegt und man sah in jeder Sekunde, dass sie unbedingt gewinnen wollten. Und wir waren dann nachher, ich glaube, auch der verdiente Sieger.
Trotz des Erfolges sieht es aber nicht besonders gut aus für die Griechen, denn im abschließenden Vorrundenspiel müssten eigentlich auch noch einmal Punkte her. Der Gegner heißt aber Argentinien. Und die Südamerikaner haben theoretisch das Achtelfinale schon erreicht, dank eines 4:1-Sieges gegen Südkorea und 3 Toren von Gonzalo Higuain. Um ehrlich zu sein, ich bin tatsächlich glücklich. Das war ein wichtiger Sieg. Damit sind wir so gut wie qualifiziert. Aber wir haben noch ein Spiel. Die Tore von heute zeigen, dass wir ein großartiges Spiel gemacht haben. Gute Nachrichten gibt es von der deutschen Mannschaft. Mittelfeldspieler Bastian Schweinsteiger konnte zuletzt wegen einer leichten Erkältung nicht mittrainieren. Sein Einsatz morgen gegen Serbien ist aber nicht gefährdet.
Und heute Abend um 20.30 Uhr dann noch das Spiel der Gruppe A, Frankreich gegen Mexiko. Für Frankreich ist es das erste Schicksalsspiel, weiß mein Kollege Sven Kochale.
Frankreich gelobt Besserung. Nach der müden Nullnummer zum Auftakt gegen Uruguay wollen die Franzosen heute Abend die ersten Tore schießen. Ob das klappt, hängt entscheidend von Bayern-Star Franck Ribéry ab. Er könnte gegen Mexiko die Rolle des Spielmachers übernehmen und so für die nötigen Impulse im Angriffsspiel sorgen. In der ersten Partie blieb Ribéry auf seiner gewohnten linken Seite weitgehend blass. Mexikos Torhüter haben derweil zu ungewöhnlichen Trainingsmethoden gegriffen. Sie haben sich mit Football-Eiern auf die Partie vorbereitet. So wollen sie sich besser auf den WM-Ball einstellen, der viele Torhüter bei dieser Weltmeisterschaft vor Probleme stellt. Die Statistik spricht gegen die Mexikaner. Von bisher 6 Partien gegen Frankreich haben sie 5 verloren und einmal unentschieden gespielt.
Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und in der Info mit Gertrud Sterzl. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.